Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an diesem herrlichen Frühlingstag. Auch bei uns geht die Sonne auf und zwar mit ihm, Mr. Charming, Thomas Heinze. In den 90ern war der beliebte Schauspieler der Star deutscher Kinokomödien. Doch längst kann er auch seriös, zum Beispiel als der Alte. In der Kultkrimiserie ermittelt er im ZDF als Kommissar Bergmann. Zurzeit läuft die neue Staffel und wir sagen herzlich willkommen. Thomas Heinze, schön, dass du da bist.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Du sagst gerade, du hast hier auch noch nicht deinen Sitz gefunden.
Ja, hier ist auch nicht so, weil
du bist aber auch sehr lang, sehr groß. 1,90, ne? Wahrscheinlich. Aber dann kann man wenn man so groß ist, kann man auch so machen, ohne dass es doof aussieht.
Genau.
Weil sonst rutscht immer das Jackett so hoch.
Ist so okay?
Du siehst toll aus. Man sieht gar nicht, dass du gerade 61 geworden bist.
Ja, danke schön.
War das Sonntag, Geburtstag?
Ja, direkt unter die Gürtel. Ja,
ist das für dich?
Ja, nein, ist nicht schlimm. Das stimmt, am Sonntag hatte ich Geburtstag in München. Wir haben gedreht.
Also gar nicht groß gefeiert oder mit den Kollegen so nach dem
Dreh? Meine Kinder sind gekommen und haben mich in München besucht. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ach, wie schön. Und 61, so du sagst, kein Problem, so gar keins? Alter, nur eine Zahl?
Nee, ich wurde ja in der Vergangenheit jetzt gerade gefragt, irgendwie so, wie das mit der 60 ist. Und die fand ich, ehrlich gesagt, war irgendwie eine coole, runde Zahl. Ja. Die 61 finde ich irgendwie nicht so prickelnd, weil es vor allen Dingen klar macht, dass es weitergeht. Also ich dachte so, ach, ich hatte mich so der Illusion hingegeben, es könnte bei 60 stehen bleiben.
Ach, es ist eine innere Haltung. Ich habe letztens gehört, das fand ich total gut, 60 ist das neue 60. Dass man aufhört mit diesem affigen Kram, weißt du, 60 ist 49, 60 ist 59, sondern 60 ist das neue 60.
Ja, okay.
Eine coole 60 oder 61.
Ja, ja.
Also, Thomas, du hast noch viel vor, wir auch heute.
Das ist eben der Punkt. 61 ist das neue, 61 klingt eben nicht so.
Nee, cool. Das stimmt. In der Alte hast du diese Frise, würde man im Norden sagen. Du bist nämlich seit 2 Jahren in der Rolle. Das ist das erste Mal, dass du Serie machst. Gefällt dir das?
Ja, wobei ich habe mit Nina Kronjäger damals eine Miniserie gemacht. Also es waren immerhin 12 Folgen oder so. Das hieß Typisch Mann. Und ich habe mal eine Weile mit Maximilian Chey da im Fürst und das Mädchen. Also es ist nicht wirklich die absolut erste Serie, aber...
Aber eine, die dauern könnte, ne? Also wenn man guckt, wie lange all deine Vorgänger in der Rolle waren. Also wir haben mal nachgeschaut, das ist ja ein TV-Klassiker. Und der erste war Siegfried Lowitz, der war sehr lange, aber noch länger war Rolf Schimpf. Ich glaube, fast 25 Jahre, ne?
Ja, ich glaube, 222 Folgen hat er gedreht. Ja. Tatsächlich 222, das muss man sich mal vorstellen. Und dann haben sie ihn, glaube ich, noch mal für eine 223. reingeholt. Aber da war nicht mehr der leitende Ermittler. Das muss dann bei Walter Kaye gewesen sein oder bei Jan-Gregor Kremp.
Hast du denn früher als Kind der Alte geguckt oder warst du Team Derrick?
Nein, ich habe tatsächlich die ersten Folgen, also den ersten Kommissar, nämlich Siegfried Lowitz als Erwin Köster, den habe ich noch gesehen. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen, als Rolf Schimpf kam. Und deswegen habe ich da nicht viel Zeit gehabt, den Alten zu gucken.
Rolf Schimpf, der ist leider vergangene Woche gestorben, aber er ist immerhin 100 Jahre alt geworden.
Ja.
Ne? Und du hast ihn noch getroffen.
Ja, ich hatte das große Glück, ihn noch kennenzulernen. Letztes Jahr habe ich ihn gesehen, im Altersheim habe ich ihn besucht, dann am Sonntag mal. Es war ein sehr, sehr schöner und nachhaltiger Nachmittag.
Und du konntest noch richtig mit ihm sprechen, 100 Jahre, da denkt man ja, kann er sich noch erinnern oder konnte er sich noch erinnern an seine Rolle?
Ja, wir haben gar nicht mal so viel über den Alten gesprochen, wir haben mehr über seine Jugend gesprochen. Das war das, woran er sich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt am besten erinnern konnte.
Mhm. Hat er was gesagt zu dir als der Alte in der Rolle?
Ja,
er hat
gesagt, ich habe schöne blaue Augen. Mehr hat er nicht gesagt. Ich glaube auch nicht, dass er sich die neuen Folgen da angeguckt hat.
Also keine Tipps. Du bist Kaspar Bergmann und dein Kommissar, also als Kommissar. Und dein Kommissar kommt aus Hamburg, die Frau ist gestorben. Du bist wegen der Kinder, wegen der Tochter vor allem nach München gezogen und ermittelst jetzt. Wie bist du an diese Rolle gekommen?
Ich habe mich drum beworben. Ich hatte eine Gastrolle in der Alte mit Jan-Gregor Kremp als Kommissar noch in einem Special, und zwar 90 Minuten, haben wir auch hier im Norden gedreht. Und dann hat mir Jan in der Mittagspause mal erzählt, dass er aufhören möchte. Und da habe ich gesagt, ich habe schon Nachfolger, nein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann werfe ich meinen Hut auch in den Ring und habe mich beworben, neben vielen anderen. Und habe dann Gott sei Dank den Zuschlag gekriegt vom ZDF.
Und war das was, wo du lange von geträumt hast? Oder in dem Moment, wo er gesagt hat, die Rolle wird frei, hast du gedacht, Mensch, das wäre was?
Ja, es war etwas, was sich gerade richtig anfühlte. Mhm. Also man muss ja immer auch, das muss immer auch dann irgendwann die richtige Zeit sein. Ne? Und da fühlte sich das richtig an. Ich kann mich erinnern, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, also das Jahrzehnten, muss man schon sagen, habe ich mal den Hamburger Tatort angeboten bekommen. Mhm. Das war vor Robert Atzorn. Da dachte ich, das ist zu früh, das wollte ich damals nicht machen. Aber der Alte war jetzt gerade richtig.
Das legt dich oder legt einen ja auch fest, wenn man Serie spielt. Ne?
Weil ja. sind viele also ich Drehtage. War einfach für den Tatortkommissar war ich damals zu jung und für den Alten fühle ich mich jetzt eigentlich im richtigen Alter.
Wenn du so konzentriert zuschaust und auf dich schaust, denkst du dann, mache ich das gut, habe ich das gut gemacht? Bist du dann permanent im Kopf am Arbeiten, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt? Wie
das? Ja, ich habe das irgendwann habe ich das mal abgelegt, sich selber beurteilen zu wollen, weil man kann das nicht wirklich, man ist niemals wirklich objektiv, wenn man sich selber sieht und deswegen sollte man das auch sein lassen. Es spielt auch gar keine Rolle, ob ich mich gut finde, das müssen andere tun und ja.
Die Zuschauer finden dich auf jeden Fall klasse. Die Zuschauerzahlen sind sehr gestiegen, seit du es machst, zusammen mit Stefanie Stumpf. Und Stefanie war ja schon vorher bei dem vorherigen Ermittler, Kommissar, mit dabei. Durfte sie oder hat sie mit aussuchen dürfen, weil jetzt praktisch jetzt jemand dazukommt?
Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass das der Fall war, aber ich wüsste es nicht. Wenn es so war, dann habe ich davon nichts mitgekriegt.
Aber ihr versteht euch gut?
Ja, ja.
Und vor allem, ihr seid ja wirklich viel zusammen. Das sind ja, wie viele Drehtage habt ihr?
Wir haben pro Folge ungefähr 12 Drehtage.
Ja.
Das sind dann immer, wir drehen immer 2 Folgen hintereinander, also 24 Drehtage, 5 Wochen.
Wow, das ist ja doch eine ganze Menge, die du dann auch in München verbringst, weil dort ja. dreht ihr ja, ne?
Ja, ich verbringe jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, mehr Zeit in München, als ich es überhaupt noch in Berlin tue. Ja.
Und ist das gut, München?
Ja, also ich mittlerweile ja. Ich weiß, ich war da auf der Schauspielschule und damals fand ich München ziemlich langweilig, aber jetzt bin ich im richtigen Alter für München.
Guck mal, das ist wie mit den Rollen. Man ist irgendwann in der richtigen, im richtigen Alter für den Kommissar, irgendwann in der richtigen, im richtigen Alter für München.
Also absolut.
Passt alles. In der Alte nehmt ihr ja Themen auf, hast gerade auch angedeutet, mit dem Kind, jetzt geht da um Pflegeeltern, nehmt ihr Themen auf, die im echten Leben Thema sind. Und eins sind sogenannte K.O.-Tropfen, Tropfen, die meist Frauen unwissentlich ins Glas gegeben werden und willenlos machen. Und leider passiert das öfter, als man denkt. Die Landeskriminalämter im Norden gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Anna Lohmann.
Trinken, tanzen, Spaß haben. Genau Annikas Ding. Doch eine Nacht verändert alles. Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist ein Schnapsglas auf dem Tisch.
Das Nächste, was ich dann noch weiß, ist, dass ich halt dann am nächsten Tag in einer fremden Wohnung wach geworden bin. Und ich hatte halt nur noch mein Oberteil an und untenrum war ich nackt.
Als sie am Abend Schmerzen bekommt und blutet, wird ihr klar, sie ist vergewaltigt worden. Der Verdacht? K.O.-Tropfen. Heimlich ins Getränk gemischt, können diese betäuben, Erinnerungen auslöschen, aber auch enthemmen oder bei vollem Bewusstsein wehrlos machen, wie bei dieser Frau, die unerkannt bleiben möchte.
Von jetzt auf gleich habe ich gemerkt, dass das nicht stimmt. Es hat sich angefühlt, als wenn mein ganzer Körper erschlafft. Ich konnte nicht mehr sprechen, meine Zunge war wie gelähmt. Ich habe aber trotzdem mitbekommen, was um mich herum passiert.
Ihr sei nichts weiter angetan worden, doch dieser Kontrollverlust verfolge sie noch heute. Beratungsstellen wie diese wollen Betroffenen helfen, ihre Selbstbestimmtheit zurückzuerlangen.
Da sollten sich Angehörige unbedingt zurückhalten mit gut gemeinten Ratschlägen oder sogar Druck, vielleicht eine Anzeige zu erstatten. Da wird oft stoßen Betroffene da auf Unverständnis, wenn sie vielleicht keine Anzeige erstatten möchten. Dabei sind sie es ja, die diesen harten Weg durchgehen müssen und ertragen müssen, was da auf sie zukommt.
Medizinische Untersuchungen, Ermittlungen, Befragungen. Die Gefahr, dass einem nicht geglaubt wird. Vor allem, da die meisten Substanzen nur wenige Stunden lang nachweisbar sind. Annika hat sich trotzdem für diesen Weg entschieden.
Ich wollte nicht zulassen, dass jemand, der sowas macht, ungestraft davon kommt.
Doch das Ergebnis nach über einem Jahr Ermittlungen ernüchternd. Die Beweise reichen nicht aus. Damit es gar nicht erst zu so einer Situation kommt, setzt das Team in der Weinbar des FC St. Pauli Museums auf Aufklärung. Mit Projektionen und Aushängen machen sie auf K.O.-Tropfen aufmerksam. Zudem sind Mitglieder des Pauline Awareness Teams vor Ort, an die sich jeder vertrauensvoll wenden kann.
Eine gewisse Aufmerksamkeit sollte man haben. Das ist einfach so. Und wir sind aber der Meinung, schuld sind nicht die Frauen, schuld sind die, die die Tropfen reintun. Ganz deutlich.
Und die meist männlichen Täter riskieren mehr, als ihnen möglicherweise bewusst ist.
Ich muss ganz klar sagen, dass eine Person, die einer anderen Person so eine Substanz verabreicht, immer auch den Tod dieser Person in Kauf nimmt. Das sind so unterschiedliche Substanzen, die verwendet werden. Und sie wissen nie, wie ein Körper darauf reagiert. Liegt vielleicht ein Mischkonsum vor, eine Medikamentenunverträglichkeit, Allergien. Sie müssen immer davon ausgehen, dass das lebensbedrohlich enden kann.
Auch deshalb fordert der Bundesrat nun, das Mindeststrafmaß von 3 Jahren Gefängnis auf 5 Jahre zu erhöhen. Die Scham muss die Seiten wechseln, das findet auch Annika. Nach langer Therapie und vielen Gesprächen mit Freunden und ihrer Familie wagt sie einen entscheidenden Schritt.
Wenn ich mich nicht mehr vor die Tür traue oder mich nicht mehr traue, mit meinen Freundinnen in eine Bar zu gehen, beispielsweise am Wochenende, dann gebe ich denen noch mal zusätzlich Macht über mich.
Und damit ist jetzt Schluss. Annika holt sich die Kontrolle über ihr Leben zurück.
Oh Mann, das ist ein hartes Thema, das mit den K.O.-Tropfen. Und es kommt, wie gesagt, viel öfter vor. Du hast das auch schon mal erlebt, hast du mir gerade gesagt.
Ja, ich habe hier um die Ecke. Also wenn man hier bloß weiter runter folgt, dann rechts, da ist ein Laden gewesen. Da waren wir auf dem Weg nach Hause und haben gesagt, irgendwie so, komm, wir nehmen noch einen Absacker. Und dann sind wir rein, haben 2 Bier bestellt. Also wir sind Jackie und ich. Ja. Und dann haben wir 2 Bier bestellt. Das kam in Flaschen und dann hatte ich die gerade bezahlt und wollte die nehmen. Und dann hat ein Typ da die beiden umgeworfen. Ja. Und ich sage, ey, Alter, wirklich ernsthaft. Ich sage, nee, ey, tut mir leid, kein Problem, ich bestelle gleich noch 2. Und ich sage, ja, okay, alles ja gut. Dann habe ich mich mit Jackie unterhalten und dann meint er, hier sind die Bier. Und dann haben wir die getrunken. Und dann sind wir nach Hause, weil wir nach Hause wollten. Und auf dem Weg nach Hause dachten wir, was ist denn los mit uns? Also die Beine wurden wahnsinnig schwer. Jackie ist sofort auf die Toilette gegangen und hat sich übergeben. Und ich saß auf der Couch, dachte, da kann alles gar nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los mit mir? Hat er die Heike gespiked. Aber da ging es dann natürlich darum, dass er vielleicht dachte, da kann ich mir Geld irgendwie rausholen. Wenn die zusammenbrechen, dann... Die waren halt für uns Schwergewichte, also ich war halt ein Schwergewicht, Jackie natürlich nicht, aber für unsere Größe waren die halt nicht richtig dosiert, Gott sei Dank.
Oh, ist ja echt hart, ne? Weil sowas denkst du ja nicht. Und vor allem, du hast Kinder im Ausgehalter, da denkt man dann als Papa ja auch, was
aber,
wird da passieren?
Aber ich habe gerade über dieses Thema mit jemandem gesprochen und habe was gehört, ich weiß nicht, ob das in dem Bericht drin war, aber ich habe gehört, dass es jetzt Strohhalme gibt. Ne? Mhm. Strohhalme, die kann man sich eben in den Longdrink stecken und die verfärben sich, wenn da K.O.-Tropfen drin sind. Und ganz ehrlich, ich finde, die müssten dann einfach Pflicht sein. Dass jede Bar, jeder Laden irgendwie muss diese Strohhalme. Gut, Bier trinkst du jetzt nicht aus dem Strohhalme.
Aber super, wenn es sowas gibt. Also mein Kollege sagt mir gerade ins Ohr, wir sind noch in der Forschung. Also ist wahrscheinlich noch gar nicht so frei käuflich. Aber,
Die Idee ist auf jeden Fall. Als ich es gehört habe, als sei es schon fertig.
Wir sind hier, du hast gerade schon gesagt, für alle, die es kennen, mitten in Berlin. Fernsehturm sieht man, Spree. Hier der Park, und das ist so der Montbijou-Park, das ist deine Hood, also das ist dein Kiez, wo du lebst.
Hier links ist gleich die Märchenhütte, da war ich irgendwie 1000 Mal mit den Kindern gefühlt.
Werden da Märchen aufgeführt?
Von diesem Standpunkt aus habe ich auch schon gefühlt 1000 Mal den Fernsehturm fotografiert, also da laufen wir ständig rum,
Und hier Museum, warst du auch schon mal drin?
Bodemuseum. Ja, aber da kannst du ja jetzt im Moment nicht rein, das wird renoviert.
Ja,
aber
manchmal ist ja so wie in Hamburg, da wohnt man in dieser Stadt und war noch nie auf dem Michel. Ne? Erst wenn
du
kommst, also, geht man dann,
drin.
Da warst du drin. Pergamon ist ja auch gerade gesperrt.
Da gab es die Münze noch, die sie geklaut haben.
Also, und liegst du auch manchmal hier so auf den Liegestühlen?
Nein. Das
haben wir die Liegestühle ja hier hingebaut.
Aber was auch toll ist, und das sieht man hier sogar auf diesem Foto, im Sommer haben sie da so eine Tanzfläche.
Ach.
Und das ist wirklich toll, wenn dann die ganzen Menschen da runtergehen und dann eben auch Standard-Tänze machen. Nicht so Disco-Dance.
Sehr schön. Ich meine, du bist ja Berliner, wie gesagt, in Berlin geboren. Team Berlin im Vergleich jetzt so zu Team Hamburg oder Team München. Sag uns mal, was die Stadt so richtig liebens- und lebenswert macht, Berlin.
Berlin?
Ja.
Ach, ich glaube nicht, dass man das an einzelnen Dingen festmachen kann. Das ist einfach wie würden meine Kinder sagen, der Vibe, den die Stadt ausmacht. Mhm. Ne? Das ist einfach eine wirklich tolle Stadt. Also man ist da am Nerv der Zeit. Also die pulsiert und sie verändert sich auch ununterbrochen. Also wenn dich Berlin langweilt, dann fahr eine Woche weg, komm wieder, dann ist eh eine neue Stadt. Also ich finde es wirklich eine tolle Stadt.
Ich habe auch immer das Gefühl, in Berlin interessiert eigentlich keinen so richtig, wer man ist oder wie man aussieht. Jeder macht da so sein Ding. Ja. Es gibt nicht so eine Konformität. Wie erlebst du das und vor allem, wie bist du erkannt als Schauspieler?
Kann man da tatsächlich mehr machen als in anderen Städten? Also München zum Beispiel gibt es, glaube ich, eine sehr viel striktere Kleiderordnung. Oder da wirst du zumindest mehr gemessen an den Klamotten, die du trägst oder nicht. Also in Berlin interessiert das ja wirklich niemand. Da gebe ich recht. Und Hamburg weiß ich nicht, aber würde ich auch vermuten, dass die Kleidung hier auch ein bisschen mehr eine Rolle spielt. Jedenfalls mehr als in Berlin. Also in jeder Stadt spielt es, glaube ich, mehr als in Berlin eine Rolle.
Wirst du denn erkannt manchmal? Mhm. Und dann Selfie und so, findest du okay, wenn die Leute auf dich zukommen?
Ja, oder? Ich freue mich darüber. Ich freue mich sehr darüber. Weißt du, wir sind ja Fernseh- und Filmschauspieler. Ich weiß, es gibt Kollegen, die finden das ganz, ganz furchtbar. Aber mir geht das nicht so. Ich mache hauptsächlich Fernseh und Filme im Kino und ich kriege nie die unmittelbare Reaktion des Publikums. Aber das ist ja meine Reaktion, wie die Leute das fanden. Und das freut mich immer sehr, weil man wird ja in der Regel nicht angehalten und dann beschimpft.
Nee, also das stimmt.
Das wäre vielleicht nicht so toll.
Viele Schauspieler, Schauspielerinnen, die wir auch hier zu Gast haben, die kommen ja aus Berlin. Und ist es so, dass ihr euch untereinander, also trefft ihr euch als Schauspieler untereinander? Hast du Schauspielfreunde, Freundinnen?
Wir treffen uns natürlich immer bei den einschlägigen Events, die es da gibt. Und die sind ja zuhauf in Berlin. Nicht nur während der Berlinale, sondern dann ist eben der Filmpreis auch da und so weiter. Also man läuft sich da schon ständig über den Weg. Aber man kann sich auch aus dem Weg gehen, wenn man sich nicht sehen will.
Einer deiner Schauspielfreunde ist Jürgen Vogel. Mhm. Hast du eigentlich mit dem auch schon mal zusammengearbeitet?
Ja, mit Jürgen. Ich habe ja für ZDF eine Serie Blochin, eine Krimiserie. Die war jetzt eben vor der Eite. Das war 2014, 2015.
Hier sieht man euch beide. Das war auch schon ein älteres Foto, oder? Wie niedlich.
Ja, aber das ist alles so toll. Das ist wirklich ein schönes Foto. Aber Jürgen sieht so super aus.
Oder? Ja, noch der ermittelt anders, ja auch. Ja. Ne? Also der hat ja
Jürgen
schon
ist auch ein Kollege, Freitagabend, Krimi, ZDF-Krimi.
Das ist auch ein schönes Foto, weil hier sieht man auch mal den größten Unterschied. Du bist ja, wie gesagt, 1,90 und Jürgen kam mir eigentlich nie so blöd vor. Aber hier auf dem Bild, wenn ihr zusammen spielt, geht er dann auf die Kiste oder du gehst in die Knie oder wie macht ihr das?
Tatsächlich, wenn es das gibt, Schuss gegen Schuss, das gibt es ja manchmal. Und da kommt die Kamera so, dass ich noch im Anschnitt bin, sozusagen so in Hinterkopf und Schulter. Wenn wir das machen, dann stehe ich breitbeinig da. Dann ist es ein bisschen nivelliert. Ja. Aber also eine Kiste braucht man nicht. Wir haben einen Film mal gedreht, das fand ich sehr witzig, aber das macht eben auch Jürgen auch. Der hieß dann eben mit Gewalt. Da waren wir so zwei Abiturienten, haben wir gespielt, also sehr, sehr lange her. Und keiner hat sich getraut, Jürgen zu sagen, ja, also Thomas wäre ein bisschen größer als du. Da haben wir uns ein bisschen was überlegt. Wir kamen in die Garderobe und da standen dann so Plateauschuhe für Jürgen, da wie von Prince, weißt du, so wie. Der hat sich totgelacht drüber. Natürlich nicht. Hat nicht ein Wort darüber verloren, hat nur gelacht irgendwie so und nicht eine Sekunde angezogen.
Wir sollen dich von ihm grüßen, er ist ja gerade aus dem Urlaub gekommen.
Ja, ist er. Ja. Das ist ja super.
Wie lange ist es jetzt her, Allein unter Frauen?
Das war 89.
89, wow.
89. Und das war tatsächlich, eigentlich wurde der fürs Fernsehen gedreht. Ne? Also der ist dann, irgendjemand hat ihn dann gesehen und gesagt, irgendwie so, ey, der ist doch super, den bringe ich ins Kino. Und da lief der dann sehr erfolgreich.
Das war auch dein Durchbruch. Und du bist da Macho in der feministischen Frauen-WG. Und im Grunde bist du dann auch in dieser Schublade so ein bisschen gelandet. War das Fluch und Segen zugleich oder nur Glück?
Also ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Also die Schublade, da habe ich mich immer sehr wohl drin gefühlt, ja.
Da warst du ja auch länger, muss man sagen.
Ja,
aber du konntest auch, was auch schön ist und war, beweisen, dass du ein wahnsinniges komödiantisches Talent hast. Also bist du auch so ein Spielkind, oder?
Ja, ich mache das halt wirklich leidenschaftlich gerne. Also ich liebe das und ich liebe eben Comedy. Ich würde gerne mal wieder eine Komödie drehen.
Vielleicht hören jetzt die Richtigen zu.
Ja.
Zur Komödie gehört auch, dass man so ein bisschen Entertainer-Qualitäten hat. Hast du die von zu Hause oder wo kommen die her? Weil du warst ja schon Klassenclown. Und
ja, das stimmt. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater, ja. Also der war natürlich Offizier bei der Armee, also bei der US Army, aber es gibt Geschichten von ihm, dass er immer im Officers Club seine ganzen Kumpanen da unterhalten hat, auf die Bühne gesprungen ist und den ganzen Abend moderiert hat.
Echt?
Oder weniger, ja.
Na, guck mal, und dann hat er mitgekriegt, dass du Schauspieler geworden bist hier in Deutschland. Du bist ja da zurückgegangen, die Eltern haben sich getrennt, du warst 9, zurückgegangen beim Großvater.
Der hat das mitgekriegt, ja. Sie haben ihn mal gefragt, irgendwie so, wie finden Sie, dass das hier so ein Schauspieler geworden ist? Und dann meinte er, was heißt denn geworden? Das war doch immer schon.
Du wolltest es ja auch tatsächlich immer werden, ne? Also von daher ist ein Dream came true, wie die Amerikaner sagen. Traum ist wahr geworden. Dein Großvater, bei dem du dann warst, der ist Hamburger. Hast du daher so ein bisschen die Färbung? Weil das ist
ja
nicht so richtig Berliner,
sondern
eher norddeutsch.
Ja, als meine Eltern sich getrennt haben, mussten wir auf die deutsche Schule, weil wir waren 4 Jungs und das war einfach finanziell nicht zu stemmen, weil wir dann eben keine Armeeangehörigen mehr waren. Dann hätten wir für die englischsprachige Schule zahlen müssen. Also mussten wir Deutsch lernen und wurden aufgeteilt. Und ich kam zu meinem Großvater mütterlicherseits und der hat mir Deutsch beigebracht. Und ich glaube, daher kommt auch die Färbung, weil tatsächlich gelebt habe ich hier nicht. Ich habe hier Theater gespielt und war dann immer für kurze Zeiträume hier, aber gelebt habe ich hier nicht. Mhm.
Also von daher eine interessante Familiengeschichte. Wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, aber
ja.
Das prägt ja auch diese Herausforderung.
Ist so entstanden, tatsächlich hat Harald das mal zu mir gesagt, und zwar hier in Hamburg. Er ist an dem Abend hier in der Kunst, in der Musikhalle, wie heißt sie, Leishalle oder sowas, ist er aufgetreten, und im Anschluss haben wir uns getroffen im Lokal und haben sehr lange uns unterhalten, und er hatte Geschichten aus seinem Leben erzählt, und ich sagte, Mensch Harald, also versteh das nicht falsch, aber wenn du mal nicht mehr bist, dann das muss man verfilmen, ne? Und da hat er gesagt, ja, also, aber wenn das, dann musst du mir versprechen, dass du mich spielst. Und ich sage, ja, das kann ich ja nicht versprechen. Und so ist, da war eben der Manager von Harald Juhnke dabei, Peter Wolf, und der hatte das eben gehört. Und dann ist Harald gestorben, und ein Jahr später, und ich glaube, es war sein Todesjahrestag, hat Peter mich angerufen und gefragt, ob ich mitmachen würde bei einem Harald-Juhnke-Blog. Sie würden das ja nicht. Und ich sage, ja klar, was soll ich machen? Irgendwas erzählen über Harald? Und er meinte, nein, nicht erzählen, singen. Ich sage, singen auf gar keinen Fall. Ich kann überhaupt gar nicht singen, das meine ich auf gar keinen Fall. Und er hat aber nicht locker gelassen und mich dann eben zu dem Musiker geschickt, mit dem Harald diese ganzen Lieder aufgenommen hat. Und der sagte, ja, also du klingst aber gar nicht so sehr anders. Also das gehen tut das schon. Und dann...
Und du hast auch ein bisschen den Look, finde ich.
Stand ich da plötzlich, aber also ich war so nervös noch nie in meinem Leben
wie vor
dem hier. Und es war wirklich, also so eine Nervosität. Aber als das Licht anging und die ersten Damen da rausschwebten, dachte ich, genieße es einfach. Und dann hat es auch wirklich Spaß gemacht.
Ja, und es hat auch wirklich funktioniert. Weil wie gesagt, ich habe gedacht, da muss dir der Popo auf Grundeis, ne? Weil,
ja.
Aber bravo. Philipp Kafsack hat zwei Tipps, und zwar Buchtipps. Das Besondere, beide AutorInnen kommen aus Norddeutschland und die Buchhändlerin sowieso.
Andersen sah seinen Freund lange an. Weißt du eigentlich, was die so machen, Thies?
Ich sag mal so, das Flussbett der Elbe wäre so ziemlich der traurigste Ort auf Erden, wenn die Elbe mal trocken fallen würde. Nee, scheiß Elbvertiefung.
Ja, aber die Schiffe müssten ja auch fahren können, warf Knutzen vorsichtig ein.
Das liest. Heute direkt von der Elbe im Alten Land mit Elke Krog. Moin.
Moin.
Und ihrem aktuellen Lieblingsbuch Schlick von Kester Schlenz und Jan Jepsen.
Wir sitzen ja quasi schon fast im Schlick der Elbe. Die Elbe spielt offenbar auch eine Rolle. Was steckt dahinter?
Ein Segelboot schlängert auf der Elbe und scheint führerlos zu sein. Die Wasserschutzpolizei findet das Schiff und findet am Mast einen Toten angebunden. Und zwar, das ist der Kapitän des Schiffes. Er ist auch Reeder und hat große Containerschiffe laufen. Dann kommt noch eine junge Frau, vor Angst hat sie sich in die Toilette eingesperrt und sagt, ein Monster ist aus der Elbe gekommen. Zwischenzeitlich wird Thies Knutson, das ist der Hauptkommissar, dazu gebracht. Und seine Partnerin, die arbeiten eng zusammen, aber sie sind nicht irgendwie befreundet.
Klassische Kriminalgeschichte mit einer Leiche und zwei Kommissaren, oder wie muss man sich das vorstellen?
Mit mehreren Leichen. Und so klassisch ist das nicht, weil wir sind alle ermordet worden mit Harpunen. Und es sind alles Leute, die an der Elbe sehr, sehr viel verdienen, am Hafen sehr, sehr viel verdienen. Und die werden fast immer in der Elbe ermordet.
Welche Rolle spielt die Elbvertiefung in diesem Zusammenhang?
Das ist eben das, dass da Ökonomie gegen Ökologie steht. Umweltverbände, die dagegen gekämpft haben. Die Segler, die Angst hatten, dass ihr Segelrevier verschlickt. Und eben auch die Fischer, die Angst um ihre Existenz haben. Alle könnten die Mörder sein, man weiß es nicht.
Das ist dann so ein bisschen der Mix aus einem Umweltroman und einer Kriminalgeschichte?
Ja, man möchte weiterlesen. Man möchte wissen, wer ist jetzt der Mörder? Und auch sehr humorvoll teilweise. Man kann auch lächeln, so wie hier jetzt zu sitzen hier an der Elbe und dann das Buch lesen. Dann hat man das richtige Gefühl dafür.
Ich bin in York, südlich der Elbe, im Bücherstübchen von Elke Krug. Seit 1991 Anlaufstelle im Alten Land für gute Bücher. Natürlich nicht nur über Äpfel, sondern es gibt auch noch eine Neuerscheinung. Bis die Sonne scheint von Christian Schünemann.
Ja, bei uns scheint ja zum Glück die Sonne heute, klingt aber danach, als würde das für die Leute hier im Buch eher nicht der Fall sein. Wen erleben wir da? Was ist da passiert?
Das Buch geht eigentlich darum, dass die Familie pleite ist. 1983 ist die Zeit. Ist aus der Sicht von Daniel geschrieben. Der ist jetzt 14, kurz vor der Konfirmation. Und er sieht so sein Leben, wie seine Eltern versuchen, zu Geld zu kommen. Die ganze Zeit lief das wunderbar. Die Familie hat auch wirklich gut gelebt, hat vielleicht auch etwas über ihre Verhältnisse gelebt. Und dann geht die Konjunktur etwas runter und dadurch sind sie pleite gegangen. Aber immer wieder haben sie Ideen gehabt, was kann man machen. Immer wieder positiv eingestellt.
Was ist das für eine Familie? Wen erleben wir da?
4 Geschwister. Und Mutter und Vater und dann eben halt auch die Großeltern. Das Buch geht auch nach hinten zurück. Dann, wenn die Eltern, also Kinder waren und für die Großeltern halt auch dann, wie sie noch in der Kriegszeit gelebt haben. Und es ist wirklich wunderbar zu lesen. Es macht Spaß zu lesen. Es ist auch manchmal humorvoll geschrieben, aber es ist eben auch ein bisschen traurig. Aber ich finde einfach das Gute daran, dass man wieder nach vorne guckt.
Bleibt nur noch die Frage, was lese ich zuerst? Familiendramödie aus Osterholz-Scharmbeck oder der Elbvertiefungskrimi? Eigentlich egal. Hauptsache lesen.
Klang beides spannend, finde ich. Liest du denn noch Bücher?
Ja, mache ich, ja.
Schaffst und
ich
du lese auch gerade
eins, das wäre da mein Buchtipp. Ikigai heißt das.
Japanische Minimalismus.
Ach, das kennst
Lebensart.
Du natürlich.
Ja, ich habe es, weil ich gerade in Japan war, habe ich es gelesen.
Ja, aber ja, das ist super.
Ja.
Das macht echt wirklich großen Spaß zu lesen.
Und schaffst du es, ein Buch eins zu lesen oder liest du mehrere nebeneinander und...
Nee, das kann ich nicht, nein. Mhm. Es muss dann eins sein. Also so Buchhopping oder was, nein, das kann ich nicht.
Thomas, das Jahr ist ja noch jung, ne? Mhm. Wie sieht so der Rest von 25 aus? Ist das ein Jahr, wo du sagst, oh, nur arbeiten oder hast du ein paar Highlights, auf die du dich noch freust?
Nein, wir haben eine sehr, sehr große Pause im Sommer, fast eine 3-monatige Pause. Und tatsächlich wissen wir noch gar nicht, was wir mit der machen. Also Jackie und ich, wer weiß, vielleicht fliegen wir mal auch irgendwo hin, wo wir noch gar nicht waren. Ich weiß, dass sie immer gerne nach Vietnam wollte. Das würde sich ja anbieten.
Ihr habt ja ein Häuschen an der Costa Brava und dein Sohn studiert doch da jetzt.
In der Nähe, ja.
Also könntet ihr auch Familienzusammenführung.
Ja, das machen wir ja sowieso.
Sollen wir in Spanien machen?
Eben, ja, das machen wir eh. Da werde ich jetzt auch nächste Woche hinfliegen und ein bisschen Zeit da verbringen und so. Aber so was ganz Außergewöhnliches, ja, was wir noch gar nicht gemacht haben.
Aber ich finde es so schön, wenn du sagst, deine Kinder kommen zum Drehort, du fliegst jetzt hin, dort, wo dein Sohn studiert. Das klingt ja nach einem sehr schönen, dichten Familienleben, was ihr habt.
Ja. Das haben wir, Gott sei Dank. Und zwar so, dass die Kinder das auch noch wollen. Also die sind ja jetzt in einem Alter, wo man sagt, also 22, 21, da sagt man irgendwie so, ja, also lass mich in Ruhe, ich will mein eigenes Leben jetzt. Aber die genießen auch noch den Austausch,
toll,
sich das sehen und so.
Und einer, habe ich gehört, will auch Schauspieler werden.
Nee? Nein, das hast du falsch.
Aber hat schon ausprobiert?
Nein, einer war mal an der Filmhochschule in England. Das war aber leider nicht so eine tolle Schule. Aber der geht vielleicht in diesen Bereich, aber nicht als Schauspieler.
Wir können aber dich sehen. Und zwar nicht morgen, da ist Fußball, aber kommenden Freitag in der Alte.
Genau. Und wer es gar nicht abwarten kann,
der kann
in der Mediathek sich die dritte Folge schon morgen eingestellt.
Thomas, vielen Dank, war schön mit dir.
Ja,
ich sag tschüss.
Danke.
Und morgen kommt Katrin Ieskamp, Garteninfluencerin. Also wenn Sie Fragen haben zu Ihrem Garten, zu Ihrem Balkon, alles was grünt und blüht, sie ist die Richtige. Gucken Sie rein, 18:45 hier bei uns. Und es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.
Tschüss.